Liebe Zuhörer unseres Radios, schon in der letzten Woche habe ich versprochen, in dem Buch Die priesterliche Frau oder das Priestertum des Herzens das Beispiel von einer Frau vorzutragen mit dem Vornamen Lydia. Es ist ja eine Stärke dieses Buches, dass es viele konkrete Beispiele enthält. Sie schreibt: Ich war immer der Meinung, Frau zu sein sei eine Behinderung, aber auch eine Waffe gegen die anderen. Welches Bild war mir von der Frau geboten worden? Das Bild, zutiefst verletzt, ständig missbraucht und minderwertig zu sein. Darum habe ich den Spieß sehr bald umgedreht. Ich trieb wie wild Sport, kleidete mich wie ein Junge, drückte mich sehr gewöhnlich aus und lebte gefährlich. Denn mein Leben erschien mir ungerecht und hohl. Ich war mir sicher, dass die Freiheit darin bestand, seine Lebensbedingungen zu verändern und irgendwann mit dem Leben aufzuhören. Ich benutzte die anderen nur, und wenn ich daran genug hatte, verschwand ich wieder. Ich habe auch eine Menge Männer gekannt. Den Begriff der Reinheit hatte ich nie auf das Körperliche bezogen, denn etwas in mir war heil geblieben wie ein Kind. Als ich dann älter wurde, wollte ich gerne ein Kind haben. Nicht um eine Familie zu gründen, dafür hatte ich gar keinen Sinn. Aber durch die Aktivitäten, in die ich mich gestürzt hatte, um vor dem, was ich hätte sein können, zu fliehen, fühlte ich so etwas wie das Bedürfnis oder den Wunsch nach Vollendung in meinem Leib. Auch das Kinderkriegen stellte eine große Freiheit für mich dar. Ich konnte einem Kind das Leben schenken, doch hatte ich ihm nichts zu bieten. Keinerlei Zärtlichkeit, Sanftheit und Liebe. Alles das war in meinem Innersten verschüttet. Und ich war durchaus entschlossen, niemals eine derartige Schwäche zu zeigen. Ich bekam einen kleinen Jungen, und schon bald darauf fing die alte Jagd nach dem Nichts wieder an. Und dann erlebt sie, dass Gott auch in ihr Leben eintritt. Die Reinheit, die heute in mir ist, ist die Reinheit meines Herzens, das gerade erst wiedergeboren ist. Es ist wie ein Ort, der sich jahrelang verschlossen hatte und nun endlich das wahre Licht und das wahre Leben wiederentdeckt. Endlich lebt es. Ich entdecke mir jene Schwäche, die mich so viele Jahre lang gekränkt hatte. Ich fühlte, wie sie wieder auftaucht und sehe sie als einen Schatz an. Denn darin liegt meine Kraft. Weil ich schwach bin und mich auf jemand anderen stützen muss, vermag ich alles, wie Maria in Kana, die zuversichtlich und sicher war, dass Jesus ihr wegen ihrer Schwachheit nichts abschlagen konnte. Er sagte Frau zu ihr, wie um damit allen Frauen zu sagen, sie würden in ihrer Schwäche alles erreichen. Ist Gott im Hervorbringen der Schöpfung nicht Mutter? Darum bin ich sicher, dass die Frau einen Schatz in der Hand hat. Außerdem ist sie die Hüterin der Familie. Was ist heute aus der Familie geworden, diesem Ort, an dem Kinder und Großeltern sich einfinden, um miteinander zu leben? Was machen wir aus unseren Kindern? Sollen wir sie mit der Lüge groß werden lassen, indem wir sie glauben machen, dass Männer und Frauen in allem gleich sind? Nein. Der Mann ist einer, die Frau ist eine und beide zusammen sind eins. Ein Wesen, das Gott in ihrer Verschiedenheit erfüllt, damit sie zusammenfinden. Und Gott es ihnen in der Vereinigung gewährt, Kinder zu bekommen. Dann wird die Frau die Freundin Gottes sein, um Gottes Kind in sich zu tragen. Und der Mann wird derjenige sein, der über das, was Gott ihm anvertraut hat, wacht. Ich meine, die Liebe sollte nicht länger in ihrer wahren Bedeutung verkehrt werden. Wir sind der Tempel dieser Liebe. Lasst uns also im Stillen als Dienerinnen dieser Liebe in Treue und Zärtlichkeit wachsen. Dann werden wir vor Gott so sein, wie er uns geschaffen hat. Unsere Reinheit wird nach dem Vorbild Marias eine Waffe gegen jede Abartigkeit und jede Lüge sein. Soweit dieses Zeugnis von Lydia. Dann beginnt der nächste Abschnitt. Es geht jetzt also um das Muttersein, Schmerz und Geburt. Zwischen Schmerz und Geburt besteht ein geheimnisvoller Zusammenhang, und zwar nicht nur bei der leiblichen, sondern auch bei der geistlichen Mutterschaft. Erster ist ein Zeichen für eine viel tiefere Art von Mutterschaft der Frau. Sie ist ein Teil ihres ureigensten Wesens, um den Menschen zum göttlichen Leben zu gebären. Dies hat sie mit Gott gemeinsam. Wenn die Frau ein Kind zur Welt bringt, gibt sie etwas vom eigenen Leben, von ihrem Fleisch und Blut hin. Dann stirbt sie sich selbst ihrem eigenen Nutzen, das heißt, dass sie wegen dieses kleinen Wesens, das da geboren werden soll, in all ihre Schöpfung und Schmerzen des Leibes und in die Traurigkeit ihrer Seele einwilligt. Wenn es dann da ist, gehört sie sich nicht mehr selbst. Tag und Nacht muss sie diesem Baby zur Verfügung stehen, das alles von ihr erwartet und allein von ihr leben kann. Sie muss auf ihre Unabhängigkeit verzichten und vieles, was sie zuvor tun konnte und sie befriedigte. Aber wenn sie dieses wunderbare kleine Wesen entdeckt, erscheint ihr das auch nur natürlich. Das ist es freilich heute nicht mehr. Denn alles und alle um sie herum versuchen sie davon zu überzeugen, dass es unnütz ist, einige Jahre seines Lebens für das Glück zu opfern, ein Kind zur Welt zu bringen, ins Leben einzuführen und dadurch, dass sie ihr Bestes weitergibt, einen Mann oder eine Frau aus ihm zu machen. Man hat sie davon überzeugt, dass sie etwas Besseres zu tun habe, indem sie sich mit Wichtigerem befasst. Der Schmerz der Geburt ist eine Folge der Sünde. Mit dem, was für den Mann und auch die Frau wie ein Fluch aussieht, schenkt Gott ein Mittel, um das verlorene Paradies wiederzufinden. Beide haben sie vom ewigen Leben abgeschnitten. Und nun zeigt Gott ihnen den Weg zum göttlichen Leben. Dieser Weg aber führt für den Mann wie für die Frau durch Leiden. Er klärt jeden der beiden über den Sinn dieser Berufung auf und bereitet ihre Aufopferung im erlösenden Opfer vor. Das Leiden des Mannes in seinem Handeln an der Welt, das Leiden der Frau bei der Weitergabe des Lebens. Dem Mann wird gesagt, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Unter Mühsal sollst du dich von ihm ernähren, alle Tage deines Lebens. Genesis 3,17. Man achtet nicht genug auf die Folgen des Sündenfalls für den Mann und denkt, nur die Frau sei davon betroffen. Wo er früher nur die Hand auszustrecken brauchte, um die Früchte des Garten Edens zu ernten, steht er nun fortwährend im Lebenskampf. Er muss sich mit den Dornen plagen und sobald er aufhört zu arbeiten, erobern Gestrüpp und Dornen das Land zurück. Das erleben wir gleichnishaft in einigen Ländern Afrikas. Dort haben wir Brüder, die ständig darum kämpfen, dass die Erde Frucht bringt. Wenn sie aber innehalten, wächst alles wieder zu. Für den Mann ist die Arbeit der Weg zur Erlösung. Er steht für den Lebensunterhalt der Familie ein. Auf diesem Weg durch harte Arbeit wird ihr Überleben gesichert. Psychologisch gesehen ist der Mann dazu geschaffen, sich im Tätigsein hinzugeben. Darum ist Arbeitslosigkeit für ihn schlimmer als für die Frau. Diese Geißel der Moderne beraubt den Mann des Mittels zu seiner Selbstverwirklichung, setzt ihn zum bloßen Fürsorgeempfänger herab und zerrüttet so die Familien. Und deshalb kommt es auch so, dass ein Mann ohne Arbeit sich oft erniedrigt vorkommt. Denn wenn er seine Arbeit ausführen kann, herrscht er wieder über die Erde und die Naturkräfte und nimmt auf diese Weise mit Gott und der Schöpfung teil. Darin kommt er ganz zur Entfaltung, findet er seine Würde und kann sich selbst und den anderen offenbaren, wer er ist. Soweit dieser Text. Wir werden in den nächsten Tagen hier weiter fortfahren. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.